Heute bei «Apropos», was hinter Long-Covid steckt.
Die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion geben der Wissenschaft noch immer Rätsel auf. Doch allmählich kommt die Forschung den Mechanismen der Krankheit auf die Spur.
Nach einer Corona-Erkrankung haben viele Menschen Langzeitfolgen, teils sehr starke. Man redet dann von Long-Covid. Lang haben wir keine Ursache gekannt für diese Krankheit und Betroffene haben sich darum nicht richtig ernst genug gefühlt. Jetzt hat ein Team von Zürcher Forschenden die Ursache für Long-Covid entdeckt, und zwar in einem wenig bekannten Teil von unserem Immunsystem. Was ihre Entdeckung bedeutet, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wissensredaktor Nick Walter. Hallo Nick.
Hallo Mirja.
Nick, wir haben vor etwa einem Jahr in diesem Podcast mit einer Frau geredet, die uns das erzählt hat.
Also physisch ist es ein Schmerz, permanent, dass man nie schmerzfrei ist. Es ist also eine Art Benommenheit, dass man einfach nicht so klar denken kann. Es ist ein einfach so von A nach B schleppen. Es ist nicht mehr so ein flüssiges Gehen und können sein. Man ist einfach in allem einfach abbremst. Es ist einfach wirklich der Körper, wo nicht mitmacht oder einfach sehr begrenzt mitmacht und dann plötzlich streikt.
Die Frau, die hat Long-Covid. Nick, was genau ist Long-Covid?
Also Long-Covid, du hast es vorher schon angesprochen, sind eigentlich bezeichnet Langzeitfolgen von einer Covid-Erkrankung. Alle Symptome, die länger als 4 Wochen anhalten, fallen in diesen Bereich. Es können sehr unterschiedliche Symptome sein, die das ganze Spektrum abdecken. Und die Symptome können eben wochenlang, sogar monatelang, bei einigen Leuten sogar jahrelang anhalten. Und man weiss nicht, ob das jemals wieder besser wird bei denen. Am Anfang der Corona-Pandemie, wo wir noch keine Abwehrkräfte haben gegen das Virus, weder durch die Impfung noch durch eine Infektion. Dort war das Risiko am grössten für die Leute, die dann infiziert worden sind, dass sie Long-Covid entwickeln. Viele von diesen ganz langen Patienten, Long-Covid-Patienten, die heute noch unter den Symptomen leiden, die haben sich in der ersten oder in der zweiten Welle angesteckt. Long-Covid ist allerdings nicht verschwunden heute. Auch heute kann man noch Long-Covid bekommen, wenn man sich angesteckt hat. Allerdings ist da das Risiko ein bisschen tiefer. Man redet heute so zwischen 5-10%, was immer noch recht grosses Risiko ist in meinen Augen. Und darum hat auch die Covid-Verantwortliche von der WHO, Maria van Kerkhove, im Dezember gesagt, wo es wirklich weltweit wieder eine sehr grosse Welle gegeben hat, auch bei uns hat es viele Corona-Erkrankungen gegeben, dass mehrere 10 bis mehrere 100 Millionen Menschen könnten an Long-Covid erkranken, nur aufgrund von dieser Welle im Spätherbst 2023.
5-10% hast du gesagt, jeder oder jede 10. oder jeder oder jede 20. Wenn man das mal so gesamthaft nimmt, kann man etwas dazu sagen, wie viele Menschen in der Schweiz aktuell von Long-Covid betroffen sind?
Nein, das kann man nicht. Es gibt keine Zahlen dazu. Es gibt ein paar Kohorten, die das ein bisschen angeschaut haben, wie viele das es dort sind. In einer Zürcher Kohorte sind zum Teil Zahlen von 25% rausgekommen. Es sind ganz sicher mehrere 10'000, vielleicht auch mehrere 100'000. Die Patientenorganisation Long-Covid Schweiz hat das mal aufgrund von Zahlen aus Großbritannien so ein bisschen extrapoliert auf die Schweiz und sagt, es könnten bis zu 300'000 Betroffene sein in der Schweiz. Also in dieser Zahl ist dann aber das ganze Spektrum abdeckt, von denen, die sich nach ein paar Monaten wieder erholen, bis zu denen, die es auch noch nach 3 oder 4 Jahren haben oder ganz am äußeren Ende vom Spektrum, die kaum mehr aus dem Bett kommen wegen dieser Folgeerkrankung.
Weiss man mehr dazu, wie viele Menschen weltweit betroffen sind?
Ja, auch da gibt es natürlich nur Schätzungen. Es hat im letzten Herbst ist so ein grosser Übersichtsartikel in einem renommierten Fachjournal rausgekommen und die haben so eine konservative Schätzung gemacht und haben von 65 Millionen geredet, aber schreiben selber, es könnten dann gut 200 Millionen oder noch mehr sein. Und jetzt sind vielleicht in den letzten Wellen noch mal ein paar 10 Millionen dazugekommen, wie Maria von Kerkhoff gesagt hat.
Also es sind viele Betroffene weltweit. Du hast schon gesagt, die Verläufe die sind sehr unterschiedlich, aber gibt es so typische Symptome von dieser Krankheit?
Es gibt ein paar typische Symptome. Also man muss vielleicht generell sagen, es gibt ganz viele verschiedene Symptome. Mittlerweile hat die Liste etwa 200 Einträge, also 200 verschiedene Symptome. Man kann sagen, so eine Art Leitsymptom oder die wichtigste, das ist einerseits eine Belastungsintoleranz. Also wenn die Leute sich anstrengen, sei das körperlich oder auch geistig, dann gehen jetzt 12 bis 48 Stunden später in ein riesiges Loch. Die Symptome verschlechtern sich. Also sie können nicht sich anstrengen eigentlich. Das hat dann gerade für sie Folgen. Es gibt auch immer wieder, werden kognitive Probleme genannt. Also dass die Betroffenen von einer Art Hirnnebel, dass wir ein vernebeltes Hirn haben, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen. So Sachen fallen dort rein. Und dann ja, Kopfweh, Schlafstörungen, starke Erschöpfung, Fatigue, sagt man dem. Und eben viele, viele andere Symptome auch noch.
Lange haben sich ja Long-Covid-Betroffene nicht so richtig ernst genug gefühlt.
Das Gemeinste an dieser Krankheit ist sicher, dass man es zum einen nicht ansieht und dass die Leute aussen, also die Gesellschaft und vielleicht manchmal schon das Umfeld sogar, das Gefühl hat, dass der, der Long-Covid oder die, die Long-Covid hat, sich einfach nur ein bisschen zusammennehmen sollte und dann würde es schon wieder besser gehen.
Nick, wieso war die Diagnose Long-Covid lang so umstritten gewesen?
Also man muss jetzt sagen, es ist es zum Teil heute immer noch. Es gibt bis jetzt keine Diagnose, die spezifisch ist für Long-Covid. Die Patienten werden zwar in den entsprechenden Sprechstunden oder bei den Fachärzten untersucht, Herz, Lunge, Bluttests etc., aber sehr oft verlaufen die Untersuchungen eigentlich ergebnislos. Und wenn dann der Arzt nichts findet, dann kommt man gerne zum Schluss, dass die Beschwerden könnten ja psychosomatisch sein. Also ist ja nichts dahinter. Und das muss man sagen, auch wenn die Symptome bei den Leuten sehr, sehr real sind und Herzrasen, Gedächtnisprobleme, die Belastungsintoleranz, all das gibt es. Oder? Und es ist einfach für die Betroffenen auch wahnsinnig frustrierend, dass man nichts findet, oder? Wo sie könnten auch zum Beispiel gegenüber Versicherungen wie der IV können zeigen, wir haben wirklich etwas. Und die IV zahlt nur, wenn man wirklich einen klaren Befund hat. Und das ist sehr frustrierend für die Betroffenen.
Also die körperliche Ursache sozusagen, die hat man bisher nicht gefunden gehabt. Jetzt gibt es da aber für die Betroffenen Hoffnung, kann man sagen, und zwar aus einem Zürcher Labor.
Unsere Idee war ja eigentlich diejenige, Long-Covid besser zu verstehen. Und dann haben wir, wie alle auch, haben wir uns zuerst die Elemente angeschaut, vor allem vom Immunsystem halt, wie wir immer.
Wer hören wir da?
Das ist der Onur Beumann. Er ist Professor für klinische Immunologie und Allergologie an der Uni Zürich und am Universitätsspital Zürich.
Und der Onur Beumann forscht an der Uni Zürich unter anderem zu Long-Covid. Seit wann beschäftigt er sich mit dem Thema?
Also soviel ich weiß, hat er schon vor Anfang der Pandemie hat er sich eigentlich für das Thema interessiert. Er ist Immunolog, also er ist auch Arzt und Forscher und hat dann schon sehr schnell gemerkt, dass es etwas sehr Wichtiges ist. Er hat seine Forschung auf Covid-19 ausgerichtet und sehr schnell danach hat er gemerkt, die Langzeitfolgen könnten auch sehr interessant sein und hat dann auch noch auf Long-Covid sich fokussiert.
Wo er und ein Team von Forschenden angefangen haben zu Long-Covid forschen, wie sind sie vorangekommen am Anfang?
Ja, sie haben natürlich dann zuerst im Blut von der Betroffenen so nach den verdächtigen Spuren gesucht. Man kennt es mittlerweile, es sind die Antikörper, die gebildet werden gegen das Virus. Es sind T-Zellen und B-Zellen. Das sind so Zellen aus dem Immunsystem, die dann ganz spezifisch auf den Erreger sich ausrichten können und auch ein Immungedächtnis bilden. Doch irgendwie war die Forschung nicht wirklich zielführend. Sie haben keinen Unterschied gefunden, weder bei den Antikörpern, noch bei den T- noch bei den B-Zellen zwischen Long-Covid-Patienten und Gesunden oder solchen, die genesen sind. Ja, und dann haben sie gemerkt, wir müssen da ganz einen anderen Zugang suchen, wir müssen radikal etwas ändern.
Mhm. Und was haben sie da für einen Zugang sich ausgesucht als nächstes?
Also sie haben dann beschlossen, jetzt müssen wir einfach halt versuchen, alle Eiweiße, die im Blutplasma rumschwimmen, die müssen wir anschauen. Es sind 6'500 oder 7'000 verschiedene Eiweiße.
Okay, wow.
Und ja, es ist eine Riesenarbeit. Und sie wollten einfach herausfinden, welche Proteine unterscheiden sich zwischen den Long-Covid-Betroffenen und den Gesunden oder den Genesenen.
Sie haben also eins von diesen Eiweißen nach dem anderen sozusagen angeschaut. Haben Sie dann etwas gefunden?
Also sie haben dann eine Kohorte, sagt man dem, von gut über 100 Covid-Patienten, die akut Covid hatten, haben sie untersucht zum Zeitpunkt, wo sie Covid hatten. Und dann haben sie die gleiche Gruppe 6 Monate später nochmal untersucht. Und 6 Monate später haben 40 von diesen 113 noch Beschwerden gehabt. Also die fallen in das Raster Long-Covid rein. Und ja, bei denen haben wir dann, wo wir die 6'500 Proteine, die haben nicht eins nach dem anderen, sie haben so maschinell machen wir das alles miteinander. Das ist eine wahnsinnig hochentwickelte Technologie. Sehr aufwendig natürlich auch. Aber dann haben sie wirklich etwas gefunden, was sich unterscheidet zwischen diesen Gruppen.
Was war das, was sie entdeckt haben?
Sie haben bei ein paar Eiweiß, die zu einem Teil des Immunsystems gehören, wo man eigentlich gar nicht so kennt, eben sind nicht die berühmten Antikörper oder T-Zellen oder B-Zellen, sondern das ist das sogenannte Komplementsystem. Und das ist anders als die anderen Teile, die wir vorher darüber geredet haben, sind die nicht Teil vom spezifischen Immunsystem, wo wirklich gezielt auf einen Erreger sich spezialisiert, sondern das Komplementsystem gehört zum unspezifischen, respektive zum angeborenen Immunsystem. Der Teil vom Immunsystem ist eigentlich die Schnelleingriffgruppe. Also wenn irgendein Eindringling in den Körper kommt, ein Virus, ein Bakterium, dann schiessen die los und fangen an, das zu bekämpfen. Und erst im zweiten Schritt werden dann die Zellen gebildet, die ganz spezifisch auf den Eindringling losgehen. Aber eben das Komplementsystem, das hat man eigentlich schon lange gewusst, dass das Teil von dieser schnellen Reaktion ist. Und sie haben jetzt herausgefunden, dass bei den Long-Covid-Patienten das Komplementsystem auch nach 6 Monaten noch aktiv ist. Es ist überaktiviert. Normalerweise schaltet das sofort wieder zurück, wenn der Erreger dann einmal in einer ersten Reaktion unter Kontrolle gehalten worden ist. Dann kann das wieder zurückfahren und das passiert bei den Long-Covid-Patienten nicht. Das ist ständig aktiv. Und die Überaktivität, die kann zu Schäden führen, zu verschiedenen Schäden im Blutsystem und auch in anderen Körperorganen.
Das heisst, hat man mit dem jetzt die Ursache für Long-Covid gefunden?
Das ist ein bisschen eine heikle Frage. Es ist ein bisschen schwierig. Also die Ursache ist ja eigentlich die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und was sie jetzt herausgefunden haben, der Uno Beumann und als Erstautor der Carlo Chavia Hasler, was das Virus im Immunsystem auslöst, so als eigentlich eine der ersten Reaktionen. Sie haben mindestens ein sehr frühes, erstes, wichtiges Puzzleteil von dieser ganzen Entstehung von Long-Covid gefunden. Ob das dann wirklich die Ursache ist, das sei mal dahingestellt, auch wenn wir in unserem Artikel davon geredet haben, aber es ist sicher sehr früh am Anfang und ein sehr wichtiges, zentrales Puzzlestein bei der Entstehung von Long-Covid.
Mhm. Also das Komplementsystem, das führt dann sozusagen einfach weiter. Für was ist denn das nachher alles zuständig?
Wenn das Komplementsystem überaktiv ist, dann begünstigt das einerseits Entzündungen, Es aktiviert zum Beispiel Blutplättchen, die sind zuständig für unsere Gerinnung. Und man weiss, dass Long-Covid-Patienten ein erhöhtes Risiko für Grinsel im Blut haben, Mikrogrinsel. Das passt also dort schon mal recht gut zusammen. Mhm. Dass eben das Komplementsystem auch zu Entzündungen führen kann und dadurch die Innenwände der Blutgefäße schädigen. Es führt auch dazu, dass das Immunsystem angetrieben wird, Zellen von diesen Innenwänden zu eliminieren. Und dann wird das ein bisschen löchrig, ein bisschen geschädigt. Und das passt eigentlich schon auch zusammen zu dem, was man beobachtet bei den Long-Covid-Patienten, dass die eben Mühe haben auch mit dem Sauerstofftransport zum Beispiel, der übers Blut geht. Und da gibt es gerade noch einen dritten Punkt, der da auch noch reinspielt. Das Komplementsystem, wenn es überaktiv ist, das zerstört auch rote Blutkörper. Das heisst, weniger Sauerstoff gelangt in den Körper. Und das mit der Belastungsintoleranz, das habe ich vorher erwähnt, das könnte eine gute Erklärung dafür dann bieten.
Das heisst eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, wenn man von dem Komplementsystem ausgeht, dann würde das eigentlich die häufigsten Symptome von Long-Covid erklären?
Die sehr zentralen Symptome kann man damit sehr gut erklären. Und da haben die Forscher mir auch gesagt, wo sie das realisiert haben, ist das wie ein Aha-Moment, ein Eureka-Moment für sie. Und irgendwie hat alles zusammengepasst.
Das Forscherteam hat also für sich einen Aha-Moment gehabt. Aber kann man auch sagen, was jetzt die Studie bedeutet? Also ist das wirklich ein Durchbruch oder noch so ein bisschen mit Vorsicht anzuschauen?
Also mit dem Wort Durchbruch sollte man ja eigentlich immer vorsichtig sein. Aber ich würde jetzt mal ein bisschen vorsichtiger so sagen, es ist eine der wichtigsten Studien, die ist auch in einem sehr renommierten Journal publiziert worden, nämlich im Science. Das ist eigentlich eines der allerwichtigsten Journal. Und es ist eigentlich eine der wichtigsten Studien zum Verständnis von Long-Covid. Warum man vielleicht von einem Durchbruch redet, ist, weil die Studie hat direkte Implikationen für mögliche Diagnosen und mögliche Therapien.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Also das Zürcher Forschungsteam ist selber nicht in der Lage, selber so einen Diagnosetest zu entwickeln. Aber sie sind bereit, mit Diagnostikfirmen zusammenzuarbeiten. Da gibt es einige, zum Beispiel Roche hat eine grosse Diagnostiksparte. Mhm. Und sie würden diesen Firmen ihre Erkenntnisse zur Verfügung stellen, mit ihr können mit ihrem Know-how, mit ihren Ressourcen so einen Test entwickeln. Der Onno Beumann denkt, wenn alles perfekt läuft, könnte in 1 bis 2 Jahren könnte so einen Test auf den Markt kommen.
Der Test wäre ja das eine. Das andere ist, du hast es auch schon angesprochen, ob es dann allenfalls auch eine mögliche Therapie gibt.
Ja, die Möglichkeit besteht tatsächlich, weil es gibt bereits sogenannte Komplementinhibitoren, also Wirkstoffe, die das Komplementsystem abdämpfen. Und die hat man gemacht, weil es ein paar ganz seltene Erkrankungen gibt, die tatsächlich auch mit einem überaktiven Komplementsystem einhergehen. Das ist zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung namens Lupus. Oder dann auch eine sehr seltene Nierenerkrankung. Und gegen diese Erkrankungen gibt es eben die Medikamente, die Komplementinhibitors, also Komplementblocker. Und da hofft das Zürcher Forschungsteam jetzt natürlich auch, dass sich eine Pharmafirma findet, die diese Medikamente im Portfolio hat, dass die einen klinischen Versuch startet mit Long-Covid-Patienten.
Was gibt es denn noch für Hürden, damit man die Medikamente könnte für Long-Covid einsetzen könnte?
Also es hat 2 grosse Hürden. Die sind extrem teuer. Also ich rede von 500.000 oder so etwas. Und sie haben zum Teil sehr heftige Nebenwirkungen. Man redet von einem erhöhten Risiko für Hirnhautentzündungen und dann viele Sachen, die mit dem Darm zusammenhängen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, aber auch Bluthochdruck. Und das müssen wir dann schon sehr genau anschauen, ob da der Nutzen grösser ist als der Schaden, den es erreicht.
Trotzdem kann man sagen, man hat jetzt so einen grossen Schritt gemacht hin zu einer möglichen Therapie auch. Wenn das jetzt alles so würde gut weiterlaufen, was würde so eine Erfolgsgeschichte, sage ich mal, für den Forschungsstandort Schweiz bedeuten?
Ja, zuerst mal eigentlich nicht wahnsinnig viel.
Okay.
Ausser dem Renommee, das natürlich dieser Forschungsgruppe zu gut kommt. Allerdings, wenn jetzt wirklich eine Schweizer Firma würde darauf anspringen, auf die Vorlage, die das Team von Manu Bäumann und von Carlo Cervia Hasler geliefert haben, und einen Test entwickelt, zum Beispiel einen Diagnosetest oder eine klinische Studie lanciert mit einem Komplementblocker bei Long-Covid-Patienten, dann wäre der Kreis geschlossen, dann wäre eigentlich die Grundlage geschaffen worden in der Schweiz und auch dann die Implementierung respektive Kommerzialisierung von Test und Therapie auch in der Schweiz gemacht worden. Und das würde natürlich schon weltweit beobachtet werden.
Ihr habt ja auch mit dem Onur Bäumann geredet. Wenn man das ganze Interview noch möchte nachlesen und auch einen Artikel, wo du noch genauer erklärst, wie sich welche Symptome jetzt auch erklären lassen, wir verlinken beides auch noch im Beschreib zu dieser Episode, wenn man sich noch eingehender mit dem befassen will. Nick, zum Schluss möchte ich noch ein bisschen die Ebene wechseln. Das wird vermutlich der letzte Podcast, wo du im Studio stehst. Du hörst nämlich nach einem Vierteljahrhundert als Journalist in der Wissenschaftsredaktion auf und nach 23 Jahren als Leiter von dieser Wissenschaftsredaktion. Wie häufig sind dir so gute Neuigkeiten begegnet?
Also, Good News sind eigentlich nie wirklich im Vordergrund gestanden. Obwohl ich eigentlich immer, ich bin ein positiver Mensch und ich erzähle auch gerne positive Geschichten. Aber ich habe nicht jetzt spezifisch darauf an mich geschaut. Mich haben auch immer die Menschen hinter diesen Forschungen interessiert und ich habe geschaut, was gibt es für spannende Entwicklungen in der Wissenschaft und in der Forschung, die auch für die Gesellschaft wirklich relevant sind. Und in diesen knapp 30 Jahren, wo ich jetzt da in diesem Business bin, hat es ein paar Sachen gegeben, die sehr breit diskutiert worden sind. Ich erinnere an das Klonschaf. Dolly.
Okay, das ist noch...
ist ein Zeitchen her. Das ist, glaube ich, ich würde sagen, im 97 oder im 98 gewesen. Mhm. Genau. Und dann habe ich auch sehr nah immer verfolgt die Entwicklung vom Golden Rice. Das ist eine Reissorte, die der ETH entwickelt worden ist, die mit Vitamin A angereichert ist, die soll mithelfen in verschiedenen Entwicklungsländer Blindheit, die durch einen Vitamin A-Mangel herrscht, können zu bekämpfen. Und das ist eine sehr lange Geschichte, die ich immer ein bisschen verfolgt habe. Dann Erkenntnisse aus der Alzheimer-Forschung, die sehr lange sehr frustrierend waren. Man hat x klinische Versuche gemacht mit neuen Wirkstoffen. Hat alles eigentlich nicht wahnsinnig viel gebracht. Und dann in neuerer Zeit ist auch ein Thema, das auch eine wichtige ethische Komponente hat, ist die neue Genschere CRISPR-Cas. Das war auch ein Thema, das mich ja, fasziniert hat, spannend gefunden hat, weil es nicht nur wissenschaftlich interessant ist, sondern eben auch Fragen aufwirft, was kann man mit dem Instrument machen und wo müssen wir vielleicht Grenzen setzen.
Und nachher ist eben Corona gekommen.
Genau.
Und ihr recht eingespannt sind als Wissenschaftsredaktion.
Dann habe ich fast nur noch über ein Thema geschrieben, drei Jahre lang. Genau.
Und mit dem schließen wir jetzt auch ab. Gibt es denn so bestimmte Momente oder Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Oh ja, da hat es ein paar. Es waren vor allem spannende Begegnungen, die ich hatte mit diversen Nobelpreisträgern, anderen Preisträgern, sehr renommierte Wissenschaftler. Oft sind das sehr bescheidene Menschen. Es hat solche, die sehr viel Witz darunter haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Paul Nurse. Das ist ein britischer Zellbiologe, der 2001 den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung, wie der Zellzyklus funktioniert, also wie sich Zellen teilen. Er ist wirklich ein brillanter Wissenschaftler, aber hat sehr viel Schalk und Humor, immer ein Lächeln auf dem Gesicht und ist ein sehr bescheidener Mann. Und er hat mir dann erzählt in dem Gespräch, dass er mit 60 herausgefunden hat, dass seine Mutter gar nicht seine Mutter ist, sondern seine 18 Jahre ältere Schwester ist seine Mutter gewesen. Und das haben wir ihm verschwiegen. Und irgendwie, weil er einen Geburtsnachweis irgendwo anschicken, hat er dann das herausgefunden und hat dann so eben schalkhaft gesagt, ich bin Genetiker, aber ich habe 60 Jahre gebraucht, um meine eigene Genetik zu verstehen.
Okay, also auch dort hier kann Forschung führen.
Genau. Und das andere war, da war ich an einer Ausstellung im Naturmuseum in Chur. Da ist über Fischotter gegangen und dann habe ich ein Bild gesehen. Es ist eine Fotoidee gehangen. Und da hat es Fischotterspuren und es ist gestanden Fischotterspuren an der Aare. Und da habe ich gefragt, das kann ja gar nicht sein, oder? Also, und bei dem Nachgang, und dann habe ich herausgefunden, dass im Tierpark Dahlhölzli zwei oder drei Fischotter ausgebrochen sind und sozusagen sich selber wieder angesiedelt haben. Und das ist eine sehr spannende Geschichte geworden. Das ist so, das sind so Aha-Momente auch, wo man dann hat, wenn man irgendwo ist und einfach den Geist ein bisschen aufmacht, da könnte ja eine spannende Geschichte dahinter sein. Und es gibt noch viel, viel mehr Beispiele, aber ich habe sehr viel Spannendes mit Leuten und mit Tieren und was immer erlebt.
Es gibt also immer noch viele Geschichten, die einem begegnen. Was wird dich dann jetzt als nächstes beschäftigen?
Ja, nicht wahnsinnig viel anders. Ich werde weiterhin einen Artikel schreiben für die Media-Zeitungen, einfach jetzt als freier Autor. Und es kann gut sein, dass ich auch wieder mal, wenn das Thema spannend ist, zu dir in den Podcast komme.
Gut, wir behalten das im Hinterkopf. Danke vielmals, Nick, heute für das Gespräch zu Long Covid. Und vielleicht bis bald.
Danke vielmals auch.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Wenn ihr noch mehr möchtet hören und euch möchtet informieren über die Wahlen in den USA, wo aktuell gerade die Vorwahlen laufen zu der Präsidentschaftswahl dieses Jahr, dann empfehle ich euch auch noch den USA-Podcast «Alles klar, Amerika» heisst der. Und in der aktuellen Ausgabe redet Christoph Münger, der Leiter vom Ressort International, und der USA-Korrespondent Fabian Fellmann über die Vorwahlen in New Hampshire. Die Folge, die verlinken wir euch noch im Beschreib zu dieser Episode. Ihr findet die aber auch überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Und die nächste Folge von «Apropos», die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.